wenn man dann den ersten und den zweiten Crash mitgemacht hat und eigentlich merkt, ja, zwischendurch hat es ein bisschen wehgetan, aber eigentlich ist nichts passiert, weil hinten raus steigen die Kurse wieder, dann ist das eine Lehre, die in Fleisch und Blut übergeht.
Herzlich willkommen im Sparhelden-Podcast, der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden-Podcast. Heute habe ich Ulrich Ritter aus Hamburg zu mir in den Podcast eingeladen. Uli ist ein geschätzter Beraterkollege mit über 35 Jahren Erfahrung im Investmentbereich. Ulis Office liegt im Hamburger Hafen, genauer gesagt im Traditionsschiffhafen in der Hamburger Speicherstadt, wo er seine Kunden an Bord der MS Wohldorf zur persönlichen Finanzplanung und Investmentstrategien berät. Ich freue mich sehr, Uli heute im Sparhelden-Podcast begrüßen zu dürfen und mit ihm über seine Erfahrungen und unser Lieblingsthema Investment zu sprechen. Hallo Uli, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo Saskia, ich freue mich auch. Ist ein spannendes Thema, über das ich immer gerne diskutiere. Ich freue mich drauf.
Ja, bevor wir die heiße Frage Immobilien oder Aktien aufgreifen und über einen möglichen Weg sprechen, beides miteinander zu kombinieren, erzähl uns doch mal, wie du zur MS Wohldorf gekommen bist und diese zu deinem Beratungsstandort wurde.
Ich habe ein Büro gehabt, das zwar eine fantastische Aussicht hatte, aber ein Hochhaus aus den 70er Jahren war und da war es eisig kalt oder zu heiß im Sommer dann. Und weil ich vorher schon mal auf einem Hausboot gewohnt habe, habe ich mir gedacht, vielleicht wäre es eine schöne Idee, auf einem Schiff zu arbeiten. Dass es dann diese alte Hamburger Hafenfähre wurde, das war dann Glückssache, weil zu der Zeit halt gerade auch eine zu verkaufen war. Die musste ich dann renovieren, aber ich habe sie halt renoviert, auf Stand gebracht und jetzt liegt sie halt mitten in der Hafen City, kurz unterhalb der Elbphilharmonie, mit ganz, ganz vielen Fenstern. Also ich kann ganz viel rausgucken und das ist einfach schön und herrlich.
Ein absolutes Wohlfühl-Office, wo man auch gerne über das Thema Finanzen und Investments spricht.
Es gibt sehr gemütliche Ecken an Bord, bei denen man schön sitzen kann und klönen kann. Ja, das stimmt.
Ja, sehr schön. Was hat dich denn in die Finanzbranche geführt? Du bist ja schon länger in der Finanzbranche unterwegs. Was war damals der ausschlaggebende Moment, dass du gesagt hast, ich gehe in die Finanzbranche?
Also nach dem Abitur muss man ja irgendwas lernen und ich habe halt überlegt, wozu habe ich Lust? Thema Geld fand ich interessant und spannend und ich habe halt einen Ausbildungsplatz an der Bank bekommen und da hat das Ganze dann seinen Lauf genommen. Im Nachhinein sieht das alles total geradlinig aus, aber es war überhaupt nicht geplant. Also ich habe erst eine Lehre gemacht, dann waren die Plätze in der Bank, die ich gerne belegt hätte, besetzt hätte, waren halt belegt von mittelalten Kollegen. Da war also auf die Dauer kein Vorbeikommen. Da habe ich gesagt, doch nochmal studieren. Dann war es Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Bank und Versicherung. Und da 1990 Harry Markowitz den Nobelpreis der Wirtschaftswissenschaften bekommen hat für seine Portfoliotheorie, war das also auch irgendwie so eine kleine Initialzündung. Und dann habe ich mich während des Studiums noch selbstständig gemacht. Und seitdem bin ich dabei.
Cool. Hast du denn auch schon während des Studiums angefangen, selbst zu investieren? Oder wann waren deine ersten Gehversuche an der Börse?
Nee, also während des Studiums tatsächlich nicht, weil da war das Geld schon ein bisschen knapp. Aber während der Ausbildung, da hatten wir nicht richtig viel mehr Geld, aber da waren die Ansprüche noch ein bisschen kleiner. Und ich kann mich wirklich nur an zwei Investments erinnern und beide waren Verlustgeschäfte. Das eine war ein Zinsoptionsschein, also hochriskant, das war ein Totalverlust. Und das zweite war, als damals Fiat und Feber aus dem Staat heraus privatisiert worden sind, habe ich mir Fiat-Aktien gekauft und das war auch nicht wirklich ein Gewinn, das war ein leichter Verlust, bevor ich sie dann verkauft habe. Also mit meinen direkten Investments habe ich kein Geld verdient.
Oh je. Und wie hast du die Börsencrashs damals erlebt? Du hast ja schon einige mitgemacht.
Ja, also wenn man jedes negative Börsenjahr nimmt, dann sind das irgendwie 8 oder 9, ich glaube sogar mit diesen schon 10 Jahre, die auch negativ waren. Wenn ich zurückdenke, während meiner Ausbildung von 1985 bis 88, da lag ja dieser Tagescrash 1987. An den kann ich mich aber ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern. Da war ich zwar bei der Bank, aber habe das echt nicht mehr in Erinnerung. Das erste Mal, dass ich wirklich noch so in Erinnerung habe, ja, 1990, Irak-Kuwait-Krieg. Da sind die Börsen kurz in den Keller gerutscht, aber ich sage mal besonders 2000 bis 2003. Zum einen, weil die Ereignisse so besonders waren und zum anderen, weil es eben auch wirklich drei schlechte Börsenjahre nacheinander waren. Das haben wir auch sehr selten. Aber dann hatten wir halt die New Economy, die geplatzt ist, der neue Markt. Dann hatten wir den 11. September mit den Flugzeugen im World Trade Center. Und 2003 gab es dann eben auch eine schlechte wirtschaftliche Situation mit den großen Bilanzfälschungen bei Parmalat und Enron. Das war schon sehr besonders und das habe ich halt auch noch in Erinnerung.
Ja. Und was hast du so aus deinen ersten Fehlinvestitionen für dich mitgenommen? Auch dann, ja, wenn du investiert warst in den Börsencrash, wie hast du dich da verhalten?
Also, was ich wirklich gelernt habe, ist, investieren ist langfristig. Ja, also Zinsoptionsschein, das ist Zocken. Das kann man machen, wenn man weiß, was man tut. Und wenn man wirklich auch sagen kann, schlimmstenfalls verliere ich mein gesamtes Kapital, was ich da eingesetzt habe und es tut mir nicht weh. Das klingt ein bisschen zynisch, ist aber dann tatsächlich so. Aber wenn ich investiere, spekuliere ich nicht. Und investieren heißt immer einen Langanlagehorizont berücksichtigen. Immer.
Das heißt also, nach deinen ersten Gehversuchen bist du dann auch eher so in das langfristigere Investieren übergegangen?
Das hat sich nach und nach herausgebildet. Also man wird ja nicht vom ersten Verlust in einem Einzelwert zum tollen Börsianer und langfristig orientierten Anleger. Aber es hat sich durch das Studium so ein bisschen herauskristallisiert. Es hat sich dann herauskristallisiert durch Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe da einen sehr großen Lehrmeister gehabt, das war Dr. Klaus Jung, eigentlich eine Koryphäe im Investmentbereich, damals leider schon verstorben, bei dem ich sehr viel gelernt habe. Und wenn man dann den ersten und den zweiten Crash mitgemacht hat und eigentlich merkt, ja, zwischendurch hat es ein bisschen wehgetan, aber eigentlich ist nichts passiert, weil hinten raus steigen die Kurse wieder, dann ist das eine Lehre, die in Fleisch und Blut übergeht. So, und wenn ich jetzt sage, ich habe schon 8, 9 oder 10 negative Börsenjahre oder Crash, je nachdem, wie man es definiert, hinter mich gebracht, dann kann ich einfach sagen, da bin ich die Ruhe selbst. Also das sind wirklich Zeiten, wenn es wieder kracht, jetzt aktuell ja auch, dann nehme ich mal Geld in die Hand, was ich langfristig investieren kann und investiere das einfach.
Absolut. Also so die Börse als Marathon sehen und eben nicht kurzfristig denken, sondern kühlen Kopf bewahren, wenn es mal runtergeht, weil wir hoffentlich nur mit dem Geld investiert sind, auf das wir langfristig verzichten können. Ich stelle dir nachher auch noch die Frage, wie du dein Geld denn selbst tatsächlich investierst, denn das interessiert die Sparhelden-Community immer brennend. Aber bevor du uns deine Anlagestrategie verrätst, würde ich jetzt gerne mal zu dieser heißen Frage kommen. Oft diskutiert, ja, Immobilien oder Aktien. Auf welcher Seite, in welchem Lager stehst du und was rätst du deinen Kunden? Denn diese Frage wird sicherlich dir auch häufig in deinen Beratungen gestellt.
Da bin ich sehr eindeutig auf der Seite des Investments. Gerade junge Anleger und junge Sparer müssen sich eigentlich erstmal überlegen, was passiert, wenn ich dann doch mal Geld brauche. Also ich brauche liquides Vermögen. Ja? Und das kann ich halt nicht aufbauen, indem ich Immobilien kaufe, sondern das ist eben das Thema Investments. Ich kann, wenn es sein muss, innerhalb von 5 bis 10 Bankarbeitstagen mein Geld wieder auf dem Konto haben. Ich bin also so liquide und dieses Thema Liquidität, keiner weiß, was kommt. Wir können nicht die ganze Welt und die ganze Zeit durchplanen. Das Thema Liquidität steht eigentlich an erster Stelle. Denn wenn ich irgendwann mal Geld brauche und ich habe es fest investiert in eine Immobilie, ich sage mal jetzt als Beispiel nur in eine Immobilie, dann habe ich ein großes Problem, muss vielleicht einen Kredit aufnehmen, um meine Liquiditätsspanne zu erhöhen. Also Investment zuallererst. Aber ich sage mal, kurz vorher brauche ich auch eine Liquiditätsreserve, die mich für alles das ausstattet, was spontan kommen kann. Eine kaputte Waschmaschine, ein Schnäppchen, ein kaputtes Auto, eine Reise, sowas in der Richtung. Also eine Liquiditätsreserve ist noch zuvor.
Also daraus habe ich jetzt rausgehört, erstmal dieser Notgroschen, die Liquiditätsreserve, ja. Der sollte da sein, bevor ich überhaupt ans Investieren denke. Ne? Richtig. Ja. Und dann eben erstmal Vermögen aufbauen, das eben auch schnell wieder liquidierbar ist als junger Mensch, um flexibel zu bleiben und nicht alles ins Betongold zu stecken. Denn wenn ich mal ans Geld ran muss, dann steckt mein Geld in der Immobilie und die lässt sich nicht so schnell wieder veräußern.
Ganz genau.
Jetzt ist es so, ich bekomme das in meinem Freundesbekanntenkreis mit, alle wollen Immobilien erwerben. Jetzt haben wir es ja schon länger mit ja Niedrigzinsen zu tun, zwar auch niedrigen ja, Immobilienzinsen, allerdings steigen die ja jetzt auch seit Anfang des Jahres wieder. Und viele machen sich echt Sorgen oder haben Zweifel, dass sie sich überhaupt mal eine Immobilie leisten können, gerade auch bei den Preisen und setzen da schon einen Haken dran. Ja, mit welcher Strategie kann ich denn als junger Mensch aus deiner Sicht schon auch das Eigenkapital für eine Immobilie aufbauen? Ist es da auch ein Weg, hier eben mit Aktieninvestments, Fondsinvestments vorzugehen?
Also das beste Mittel gegen hohe Zinsen ist ja viel Eigenkapital. In dem Moment, wo ich viel Eigenkapital habe, muss ich weniger Kredit aufnehmen, habe also auch eine niedrigere Belastung. Und jetzt wird es einige vielleicht wundern, aber es ist tatsächlich so, dass die Aktienmärkte weltweit gesehen stärker steigen als die Immobilienpreise. So. In dem Moment, wo ich also mein Geld erstmal in Aktienfonds investiere, das geht nicht von heute auf morgen, ist auch klar, aber je länger ich dann das Geld arbeiten lasse, desto höher sind dann auch wieder die Renditen. Also desto mehr ich in Aktienfonds investiere, desto mehr Eigenkapital habe ich und desto eher habe ich die Möglichkeit, mir dann auch eine Immobilie zu kaufen. Rein von der Inflation her ist es halt so, dass die Preise im Durchschnitt immer steigen. Es gibt Phasen, wo auch Immobilien mal zurückgehen, nominell oder real oder Immobilienpreise. Aber es ist halt so, Handwerker wollen mehr Geld haben, Grundstücke werden mehr wert. Also tendenziell steigen die Preise auch im Immobilienbereich. Wir kommen also nicht dahin und sagen, warten wir mal, bis die Preise fallen. Das wird aller Voraussicht nach nicht passieren. Deswegen mehr Eigenkapital ist eigentlich der Schlüssel dann zur eigenen Immobilie oder zur vermieteten Immobilie.
Also das heißt schon doch eher auch länger ansparen, investieren, mehr Eigenkapital aufbauen, als jetzt irgendwo ja im Panik schieben und möglichst schnell noch die Immobilie erwerben zu wollen, dann aber mit einem größeren Immobilienkredit, ist so deine Empfehlung an der Stelle?
Also es ist immer eine Frage, was ich kann. Wenn ich halt das Einkommen habe, um eine hohe Zinslast oder eine hohe Annuität zu bezahlen, dann kann ich auch ein hohes Darlehen aufnehmen und quasi vielleicht dann auch das Tilgen über Investmentfonds machen. Wenn ich aber genau das nicht habe, und das ist ja bei jungen Menschen häufiger der Fall, dann muss ich eben Eigenkapital aufbauen und das kann ich am besten über offene registrierte Aktieninvestmentfonds.
Ja, ja. Jetzt hatten wir ja gerade gesagt, Immobilien oder Aktien. Am Ende ist es ja nicht unbedingt auch eine Schwarz- oder Weiß-Entscheidung. Ich habe jetzt ganz klar bei dir rausgehört, Team Aktien. Ich bin auch eher Team Aktien, habe angefangen, eben mein Vermögen mit Aktien und Aktienfonds eben aufzubauen. Wobei ich mir auch eben gut vorstellen kann, in der Zukunft dann auch nochmal eine Immobilie zu erwerben, sei es für mich selbst zum drin wohnen. Aber die ersten Gedanken gehen tatsächlich eher in die Richtung auch eine Immobilie als Investment eben zu kaufen, um sie zu vermieten. Ist das aus deiner Sicht sinnvoll, tatsächlich beides zu machen? Und wie kann man da dann vorgehen, wenn ich beides miteinander vereinen möchte, also auch jetzt heute schon langfristig über meine Investments nachdenke?
Das ist jetzt eine Frage, auf die es ganz viele Antworten gibt. Die Frage ist zum Beispiel, also Nummer eins ist Selbstnutzer oder Vermieter? Du hast jetzt gesagt Vermieter. Also in dem Moment, wo ich die ertragreichere Kapitalanlage, also den Investmentfonds, auflöse, um eine Immobilie zu kaufen, wechsle ich in die, wie ich finde, geringeren Renditen. Das kann man wollen, aber man kann es eben auch verbinden, indem man sagt, okay, ich setze das Eigenkapital nicht wirklich ein, um das Darlehen zu verringern, es sei denn, ich muss es tun, sondern ich kann damit ja auch tilgen. Entweder, weil ich das Eigenkapital weiter im Investment lasse, dafür einen etwas höheren Kredit aufnehme, oder dass ich sage, okay, ich löse das Investment erstmal auf, habe dadurch einen niedrigeren Kredit. Die Tilgung allerdings, die fließt dann wieder in Investmentfonds. Das muss man mit der Bank abstimmen. Das macht nicht jede Bank, aber es machen einige Banken. Und dann wird es eben auch wieder spannend. Denn in dem Moment, wo ich weniger Zinsen zahle, als ich an Rendite verdiene, ist das für mich immer ein gutes Geschäft. Und was ich halt in der Kombination wirklich, wirklich toll finde, ist, dass sowohl das Thema Investment als auch das Thema Immobilie langfristiges sind. Es kommt ja keiner auf die Idee und sagt, ich will eine Immobilie und die verkaufe ich morgen wieder. Sondern das sind ja langfristige Investments. Wir haben sehr hohe Nebenkosten, teilweise bis zu 10-11%. Die müssen auch erst mal wieder verdient werden. Die Steuerfreiheit kommt erst nach 10 Jahren. Also die Immobilie wird ja gemeinhin als sehr langfristig betrachtet. Und in dem Moment, wo ich dann Investment mit dazu nehme, wird ja auch das Investment, was man eigentlich auch langfristig betrachten sollte, aber auch wirklich langfristig fixiert. Und das ist eine total spannende Geschichte. Wenn ich ein Darlehen heute habe mit 15 oder 20 Jahren und ich habe eine Tilgung über Investmentfonds über 15 oder 20 Jahren, ist das Ergebnis prima.
Ja, das ist sicherlich so ein Weg, über den viele gar nicht unbedingt nachdenken, wenn sie jetzt so noch gar keine Berührung auch mit der Börse hatten oder sie haben vielleicht tatsächlich mal irgendwann einen Fondssparplan gemacht. Ist wahrscheinlich so dieser erste Gedanke, ja, das ist Eigenkapital, ich löse mein Depot auf und binde das dann eben in meine Finanzierung als Eigenkapital ein, um meine Kreditlast zu senken. Ist aber, wie ich das jetzt so bei dir rausgehört habe, nicht unbedingt der sinnvollste Weg, das zu tun, weil eigentlich meine Investments am Aktienmarkt eine höhere Rendite erwirtschaften würde, als mein Zinssatz dann ist.
Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sich junge Leute halt häufig noch nicht durch so einen Crash bewegt haben. Ja? Es heißt ja immer, oh, Aktien, heißes Kapitel und da geht es rauf und runter und es ist volatil und das stimmt natürlich auch. Kurzfristig geht es da ganz kräftig rauf und runter. Aber in dem Moment, wo ich diesen Langanlagehorizont genauso sehe wie bei der Immobilie, ja, dann gibt es zum Beispiel keinen 15- oder 20-Jahres-Zeitraum, in dem ich mit Aktien ein Minus gemacht hätte, wenn ich ein bisschen auf die Kosten wohlgemerkt noch achte. Also da muss es dann nicht irgendwie so eine Nürnberger Fondspolice noch dabei sein oder ähnliches, sondern wirklich sehr kosteneffizientes Aktiensparen, dann macht das wirklich Spaß.
Und was mache ich jetzt, wenn ich bisher eben ausschließlich auf mein Investmentdepot gesetzt habe und gar nicht so den Fokus darauf gelegt habe, Eigenkapital für die Immobilie anzusparen, würde jetzt aber trotzdem gern zeitnah eine Immobilie eben erwerben? Gibt es da die Möglichkeit, eben auch das Aktiendepot als Sicherheit zu hinterlegen? Kann man das machen, wenn ich eben sage, ich will jetzt eben nicht meine Aktienfonds veräußern, damit das Geld da weiter auch für mich arbeiten darf? Denn in dem Moment würde ich ja den Zinseszinseffekt da dann ausbremsen, wenn ich das Geld da jetzt raushole. Wie ja, erlebst du da die Banken, dass die sagen, sowas könnte auch als Sicherheit dann dienen und Teil einer Finanzierung sein?
Also das Thema Baufinanzierung ist natürlich sehr, sehr individuell. Und es braucht in meinen Augen auch immer einen Baufinanzierungsspezialisten, der einen dabei begleitet, weil es einfach so viele Fragen und Alternativen gibt vom Bausparvertrag. Bausparvertrag braucht eigentlich keiner. Aber bis zum Thema Investment zum Beispiel, die können da sicherlich helfen. Und der Weg ist dann ganz einfach, mit der Bank zu sprechen. Ja? Und es, wie gesagt, es gibt Banken, die investieren Depots als Sicherheit. Es gibt Banken, die tun das nicht. Also muss ich dann auch die richtige Bank finden. Und dann sind es die Gespräche, die dann sagen, ja, dann brauchen wir mindestens so und so viel Eigenkapital im Investmentbereich oder wir brauchen noch eine zusätzliche Tilgung dafür. Und daraus ergeben sich dann die Parameter. Und man muss dann auch immer gucken, ist das so, wie ich mir das vorstelle? Ist das von der Liquiditätsanforderung das, was ich leisten kann, ohne dass ich mich wirklich jedes Mal, jeden Monat krummlegen muss? Macht das Sinn und kann ich damit auch wirklich gut schlafen? Weil, ja, man kann alles hochrechnen, aber wenn ich nicht gut schlafen kann, dann nutzt auch die beste Anlage nichts, die besten Renditen nichts. Ich muss damit gut leben und gut schlafen können.
Ja. Also wichtig ist an dieser Stelle, was du jetzt gesagt hast, im Endeffekt ist es ja eine individuelle Situation, die geprüft werden muss, die davon abhängt, wie sieht denn so mein Kapitaldienst aus? Wie viel Kredit kann ich mir leisten? Je nachdem, wie viel Eigenkapital muss ich einbringen? Kann ich einbringen, wenn ich ein Depot habe? Wie kann man das mit einbinden? Und wie sieht dann am Ende für mich die individuelle Lösung aus, die da dann passt? Es haben ja auch viele Menschen alte Lebensversicherungsverträge. Wie sieht das aus? Aktiendepot mit einbinden, Lebensversicherung mit einbinden, kommt das bei dir in deiner Beratungspraxis vor? Denn solche Verträge sind ja heute dann doch in dem Zinsumfeld, in dem wir uns bewegen, nicht unbedingt, dass das auch zum Vermögensaufbau jetzt den Motor beiträgt.
Also das Thema Lebensversicherung ist auch wieder vielschichtig. Es gibt auf der einen Seite die sogenannten Bruttotarife, das sind die teuren Dinger von den Allianzen, von den Nürnberger Versicherungen, bei uns in Hamburg Neue Leben etc., wie sie alle heißen. Die sind einfach extrem teuer, legen erstmal ihren sogenannten Deckungsstock, also das Vermögen des Vertrages, sehr, sehr konservativ an, weil zum Teil ja auch Garantien da drin sind, gerade wenn es ältere Verträge sind. Ich würde es mal fast so sagen, das ist Teufelszeug. Und man sollte jede einzelne Lebensversicherung heute auf den Prüfstand stellen, um zu gucken, ist das überhaupt sinnvoll, die weiterzuführen. So. Selbst wenn ich von dieser teuren Komponente, diesen Bruttotarifen Fondspolice habe, ist die viel, viel, viel zu teuer. Ein Todesfallschutz kann in dem Moment nicht das Argument sein, weil der ist viel zu niedrig, auch um so ein Darlehen beispielsweise abzudecken. Die Vertriebskosten, die Verwaltungskosten, die Fondskosten, alles in Summe viel zu teuer. Ich habe in den letzten 12, 18 Monaten so um die 70 Verträge analysiert und wir haben Kostenquoten gefunden zwischen 8% und 20%. Das heißt, von jedem 100er, den ich einzahle, sind erstmal 8 oder 20 Euro oder irgendwas dazwischen erstmal weg. Und das wieder raufzuholen und dann noch eine Rendite zu erwirtschaften, die dann vielleicht auch noch höher ist als das Darlehen, was ich bezahlen muss, das ist fast ausgeschlossen. Also wirklich jede einzelne dieser sogenannten Bruttoverträge einmal auf den Prüfstand stellen. Jetzt gibt es auf der anderen Seite aber die sogenannten Nettotarife. Extrem niedrige Kosten und dann kommen Vorteile der Versicherung doch auch zum Tragen. Also wir haben natürlich, solange das Geld in der Police liegt, keine Steuern zu zahlen. Und wir haben in der Auszahlungsphase, wenn wir mindestens den Vertrag 5 Jahre eingezahlt haben, laufen lassen und 62 Jahre alt sind, nur den halben persönlichen Steuersatz. So, das sind Vorteile, die man absolut nutzen kann. Und die Kosten müssen dann so niedrig sein, dass diese Vorteile nicht wieder aufgehoben werden. Und genau das können wir tun. Solche Verträge gibt es, solche Versicherungsmäntel nenne ich das mal. Oder im Prinzip ist es ein Investmentdepot mit Versicherungsmantel. Die gibt es tatsächlich. Und die können auch durchaus sinnvoll sein, wenn man sie einsetzt. Das kann man ausrechnen. Das ist also rein rational und ja, nein, unter gegebenen Voraussetzungen. Und dann kann man die eben auch benutzen, auch für die Baufinanzierung.
Ja, was ich jetzt häufig höre oder was ja auch so in der Gesellschaft bekannt ist, ist dieses Thema, ja, ich habe ja eine Immobilie, das ist meine Altersvorsorge. Und dann hat man aber nichts anderes als eine Immobilie, vielleicht eben noch so ein bisschen Cash-Reserve, Notgroschen. Aber da sind wir so wieder beim Thema ja, Liquiditätsreserve, viel Kapital ist in der Immobilie gebunden. Und ich erlebe das auch bei den jungen Leuten aufgrund eben ja der schlechten Medien und auch, dass die Lebensversicherung ja einfach die klassische wirklich nicht mehr das Ding der Wahl ist, um tatsächlich Vermögen aufzubauen, dass man eben darauf achten sollte, geringe Kosten zu haben, brutto netto, was du gerade angesprochen hast. Aber so eine ja, Rentenversicherung, fondsgebundene Rentenpolice ja doch schon auch dieses Langlebigkeitsrisiko absichert. Wenn wir jetzt über das Thema Altersvorsorge sprechen und auch das nochmal gegeneinander stellen, so das Thema, ja, meine Immobilie ist doch meine Altersvorsorge. Würdest du trotzdem sagen, aber es gehört auch eine Rentenversicherung mit rein, um mich da abzusichern, oder kann ich darauf verzichten?
Also eine Rentenversicherung nach herkömmlichem Standard, so wie wir es in der Vergangenheit kannten, also diese Bruttotarife, diese teuren Dinger, die hat mit Altersversorgung in meinen Augen überhaupt nichts zu tun. Die ist sogar gefährlich. Wir haben im Januar 2021 eine Nachricht von der Allianz bekommen, ist durch die Presse gegangen, dass die garantierte Rente, ja, also die garantierte Rente reduziert wurde. Ja, also im Januar hat die Allianz bekannt gegeben, für 750.000 Verträge wird die Rente gekürzt. Und das waren Verträge, die ab März die Rente zahlen sollten. Also sehr kurzfristig auch. Da hört man schon, eine Garantie kann gesenkt werden. Das ist spannend. Ja, aber es ist tatsächlich im Gesetz auch schon so verankert. Es gibt einen Paragraphen im Versicherungsvertragsgesetz, 163 oder 164 ist es. Und es gibt einen Paragraphen im Versicherungsaufsichtsgesetz, Paragraph 314. Da steht schon drin. Ich sage es jetzt mal allgemein. Wenn es denn zum Wohle der versicherten Gemeinschaft ist, dann dürfen Leistungen und Garantien herabgesetzt werden von den Aufsichtsbehörden, also von der BaFin, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder vom Finanzministerium. So, von diesen Möglichkeiten hat die Allianz Gebrauch gemacht, hat also die garantierten Renten gekürzt, was ich dann wieder sehr spannend finde, dass die Allianz in dem gleichen Jahr die Dividende um 12% für ihre Aktionäre erhöht hat. Also der Allianz ging es nicht schlecht. Sondern sie hat ein großes Paket für genau diese Verträge an Kapitalanlagen gehabt. Und diese Kapitalanlagen haben nicht die Rendite gebracht, die sie gebraucht hätten, um ihre Versprechen einzuhalten. Also reduzieren sie einfach ihre Versprechen. Das zeigt schon, dass diese Garantien nichts wert sind. So. Dann ist es eben so, dass die Kosten noch runtergehen. Das Beispiel haben wir genannt. Die Anlage ist in der Regel nicht so effizient, nicht so gut. Also aus meiner Sicht spricht nichts. Nichts dafür, diese Lebensversicherung, Rentenversicherung nach dem alten Standard, diese Bruttoverträge abzuschließen, in der Regel fortzuführen, also wirklich prüfen.
Ja, also unbedingt reingucken, was da sich hinter der Geschenkverpackung in einer solchen Police dann verbirgt. Wenn wir jetzt mal über die ja, neueren, innovativeren Lebensversicherungen, also fondsgebundene Lebensversicherungen auch durchaus ohne Garantien sprechen, denn wenn wir langfristig investiert sind, das hast du ja auch schon gesagt, dann können wir eben auch ganz entspannt Börsencrashs aussitzen. Und wenn wir dann eben auch noch jetzt von einem Nettotarif sprechen und möglichst die Kosten reduzieren. Wie sieht das dann aus?
Also, wenn wir das wirklich hinkriegen, dass wir die Kosten reduzieren, das heißt also Verwaltungskosten, Vertragskosten, Abschlusskosten etc. pp., dann macht es wirklich Spaß, darüber nachzudenken und die Vorteile eines Versicherungsvertrags zu nutzen. Denn den hatten wir schon gesagt, Steuervorteile. Die sind einfach da. Und Helmut Schmidt hat schon gesagt, wer Steuern zahlen muss, der darf auch Steuern sparen. Was können wir mit sogenannten Nettotarifen. Nochmal, die Kosten in Summe müssen niedriger sein als die Vorteile, die sich daraus ergeben. Und wie, das kann man berechnen. Also wenn jetzt jemand zu uns kommt und sagt, ich habe eine Einmalzahlung und ich möchte gerne monatlich was machen, lohnt sich so ein Versicherungsvertrag. Und nochmal, es ist eigentlich ein Investmentdepot mit Versicherungsmantel. Dann rechnen wir exakt und sagen, unter den gleichen Voraussetzungen, also gleiche Renditeannahme, gleiche Fondsauswahl etc. pp., lohnt es sich? Und wenn ja, wie lange muss ich das Geld auch arbeiten lassen, damit das wirklich sinnvoll für mich ist? diese Nettopolicen sind wirklich ein tolles Tool, auch für junge Leute.
Magst du noch mal zusammenfassen, welche Vorteile das gegenüber einem ja, klassischen Bankdepot haben könnte, eben jetzt hier seine Investments in einem Versicherungsmantel über eine Nettopolice eben darzustellen?
Also es gibt einen, wie ich finde, etwas skurrilen Vorteil, dass nämlich einige Banken eine fondsgebundene Police eher akzeptieren als ein Depot. Da ist das Gleiche drin, aber sie sagen, Versicherung klingt besser, nehmen wir. Ich glaube, da gibt es ein paar versicherungsaufsichtsrechtliche oder bankaufsichtsrechtliche Paragraphen, die Versicherung anders einstufen. Aber das ist zum Beispiel ein Vorteil. Es wird eher noch eine Fondspolice akzeptiert als ein Depot. Dann ist es so, wir zahlen während der Laufzeit für all das Geld, was im Vertrag drin ist, keine Steuern. Also auch keine Vorabpauschale. Und wir können, wenn der Vertrag eine Laufzeit von mindestens 5 Jahren hatte und man bei Auszahlungen mindestens 62 Jahre alt ist, den halben persönlichen Steuersatz ansetzen. Bei uns persönlich ist es zum Beispiel jetzt auch so, dass wir keine Abschlusskosten nehmen im herkömmlichen Sinne, sondern wir nehmen ein Honorar und das ist am Depotvolumen gekoppelt. Und da fällt zum Beispiel für das Honorar auch noch die Mehrwertsteuer weg, was halt auch nochmal 19% auf die Servicegebühr erspart. Und ich gebe dafür eigentlich nichts weg. Ich habe nach wie vor die gleiche Fondsauswahl. Ich habe im Prinzip die gleiche Flexibilität, die Abwicklungsdauer. Ich hatte vorhin gesagt, 5 bis 10 Bankarbeitstage ist bei einer Versicherung in der Regel etwas länger. Aber das bewegt sich dann vielleicht innerhalb von 14 Bankarbeitstagen. Und dann ist das Geld auch da. Das kann man in der Regel auch akzeptieren. Und man ist auch flexibel mit Transaktionen, wenn man das möchte. Also ein wunderbares Tool.
Ja, spannend. Also es sind ganz viele interessante Punkte dabei, wo ich glaube, dass viele diese zum ersten Mal hören und wo auch ja so die der Sinn und Zweck eines Beraters dann nochmal deutlich wird an der Stelle, weil das ist ja unser Job tatsächlich, ja verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Wege zu kennen, unseren Kunden da blinde Flecken aufzuzeigen und durchzuspielen. Ne?
Der Gedanke ist mir eben auch noch gekommen, als wir gesprochen haben. Das macht einfach nochmal deutlich, dass ein Berater, ein Investmentberater wirklich auch Mehrwert generieren kann. Alleine, wenn es denn sich lohnt, aus einer solchen Entscheidung kommen tausende Euro an Mehrwert raus. Und es gibt sicherlich noch die eine oder andere Empfehlung mehr, die man sinnvollerweise umsetzen kann, die ihm wirklich auch Mehrwert bringt. Natürlich kosten Berater auch immer Geld, das ist wie ein Steuerberater. Theoretisch könnte ich auch mein Auto selbst reparieren, wenn ich mich damit beschäftige, aber ich kann es eben nicht auf Dauer, ich kann nicht alles machen. Und deswegen muss ich für gewisse Dienstleistungen Geld ausgeben, was mir hinten raus aber deutlich Mehrwert liefert.
Absolut. Also es ist im Endeffekt ja auch ein Investment, hier in einen guten Berater, eine gute Finanzberatung auch zu investieren, um eben den eigenen finanziellen Vorteil dann auch zu vergrößern an der Stelle.
Richtig.
Jetzt warten alle schon ganz gespannt auch darauf, mal noch zu hören, wie du deine Anlagestrategie aufgebaut hast. Was sind so die Eckpfeiler deiner Investmentstrategie?
Willst du die kurze Lösung oder eher die lange Lösung? Erklärung.
In Anbetracht der Zeit gern die kurze.
Also ich versuche selber immer komplett den Bauch rauszulassen. Also ich will nicht überlegen, ist dies heute die bessere Branche oder jenes die bessere Branche. Das heißt, ich lege weltweit an. Ich richte mein Depot aus nach der Börsenkapitalisierung weltweit und ich mag kleine Unternehmen und ich mag unterbewertete, sogenannte Value-Unternehmen. Das sind alles Faktoren, die oft aus der Wissenschaft des Investierens herauskommen, aus meinem Studium herauskommen, aus Gesprächen mit, ich hatte zum Beispiel die Chance, mit Professor Merton zu sprechen, was wirklich total spannend war. Also Bauch raus und rationale Entscheidung rein. Und ich habe einerseits einen Sparplan laufen, andererseits, wann immer ich Geld habe, was wirklich langfristig für mich arbeiten kann, kommt es dann in einem Zuge zum Investieren. Ich habe auch eine Nettopolice laufen, völlig klar. Aber außer meiner Liquiditätsreserve, ich habe ein Schiff, ich muss Steuern zahlen, die ist also ein bisschen größer, habe ich wirklich nur Aktienfonds, nichts anderes.
Da kommt es wieder durch, Team Aktien.
Absolut. Also ja. Ich habe Aktien aus 48 Ländern, die in rund 200 Länder investieren. Das sind ungefähr 9.500 verschiedene Unternehmen in allen Branchen, allen Ländern, in allen möglichen Währungen. Mehr Risikostreuung geht ja gar nicht.
Ja, also so ein letzter Tipp ist das Thema breit streuen eben auf den gesamten Weltmarkt. Und das geht am besten mit Aktienfonds. Das ist so auch der Kern dann deiner Anlagestrategie, wie ich jetzt rausgehört habe. Und jetzt sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Ich habe immer 3 Fragen zum Schluss, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Die würde ich natürlich auch gerne dir stellen, wenn du bereit bist. Darfst du die Sätze gleich kurz und knackig vervollständigen?
Ja, gerne, bin ich gespannt.
Geld ist für dich was?
Geld ist was, Ja, ich finde was Sekundäres. Wichtig ist, was ich daraus mache. Also das Erste ist immer, wofür ist das Geld gut und wofür benutze ich das?
Reich sein bedeutet für dich.
Definiere reich sein. Bin ich reich, dann lebe ich von den Zinsen. Bin ich stinkreich, dann lebe ich von den Zinseszinsen. Also es beruhigt, finde ich. Die Möglichkeit zu haben, mit Geld etwas Sinnvolles anzustellen, ist einfach ein beruhigendes Gefühl.
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich.
Ich würde weiter arbeiten, weil es Spaß macht und weil wir wirklich helfen können. Aber ich glaube, ich würde mir sehr viel Land kaufen und das biologisch renaturieren, aufbauen, erhalten. Ich würde sehr viel reisen, sehr viel mehr reisen. Und Sport oder Sport mit Hund, wir haben zwei Hunde, das würde auch noch stärker zum Zuge kommen.
Sehr schön, das klingt super. Uli, ich danke dir, dass du heute im Sparhelden-Podcast dabei warst. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr jetzt diese Folge spannend fandet und sagt, Mensch, das, worüber wir hier heute gesprochen haben, das könnte auch für andere Menschen wichtig sein, weil die vielleicht noch Herausforderungen haben, ihre Finanzen richtig anzugehen, die richtigen Investments zu finden und da vielleicht auch schon an den einen oder anderen geraten sind, wo man nicht unbedingt die beste Finanzentscheidung getroffen hat, dann leite diese Folge unbedingt an diese Menschen weiter und hinterlass mir auch gerne eine Podcast-Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcast. Und dann freue ich mich, wenn du auch wieder in die nächste Podcast-Episode im Sparhelden-Podcast reinhörst.